Gottes Wort für den heutigen Sonntag, Johannes 11. Es heißt dort, es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ja, Gott hat doch eigentlich alle Menschen lieb, oder? Und Jesus hat doch sicher eigentlich alle gleich lieb gehabt. Oder wie war das? Es ist schon ein merkwürdiger Satz, der da mitten hinein diese Geschichte von Krankheit und Sterben hineingeht. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Es ist einzigartig. Ja, es ist in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament nur dieses eine einzige Mal so gesagt. Also wenn Sie noch eine Stelle finden, dann schenke ich Ihnen was. Sie können heute Nachmittag mal die ganze Bibel so mal durchlesen. Geht wahrscheinlich nicht ganz so schnell heute Nachmittag. Aber das Neue Testament könnte man ziemlich weit kommen. Prüfen Sie es mal. Es gibt keine andere Stelle. Es ist nirgends so persönlich formuliert. Und stellen Sie sich das mal vor, es würde in der Bibel stehen, Jesus aber hatte Benjamin lieb und seine Frau und die Lara und die Maja und den Elias. Oder es wird in der Bibel drinstehen, Jesus aber hatte Christina lieb. Ja, was wird es machen mit dir, Christina, wenn das schon in der Bibel stehen wird? Es ist ein Riesenunterschied, ob wir denken, Gott hat alle Menschen lieb, ja? Alle, die hier in der Kirche sind, okay, sind's alle, gell? Aber stellen Sie sich das vor und lassen Sie sich das doch mal heute Morgen ins Herz hinein tragen. Jesus aber hatte, dann setzen Sie Ihren Namen ein. Ich mache das immer in Klasse 1, da haben Sie ein Blatt und da malen Sie drauf Ihren Namen, Jesus hat lieb. Ich habe es in dieser Woche auch an einem Krankenbett einem Menschen so zugesprochen. Und ich habe gemerkt, wie schwierig das ist, wenn man seinen eigenen Namen einsetzen soll. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade ging. Aber so persönlich steht es hier in diesem Kapitel Johannes 11, Jesus aber hatte lieb. Ich möchte mit Ihnen diese drei Menschen mal anschauen, etwas heute Morgen. Vielleicht kommen wir dann dem Geheimnis doch etwas näher. Das ist ja zunächst dieser Lazarus. Und sehen Sie, Jesu Liebe verhindert nicht, dass er krank wird und dass er stirbt. Muss man ja auch mal aushalten. Das würde ich mir doch wünschen. Also wenn Jesus mich lieb hat, dann müsste er doch eigentlich alles, was schwierig ist, alles, was mir weh tut, das müsste er ja dann doch verhindern, wenn er mich lieb hat, oder? Ihr versucht doch als Eltern, oder Benjamin, ist doch so, ihr versucht doch alles zu verhindern, was irgendwo der Lara wehtut, oder? Ihr habt sie ja lieb. Jesus verhindert es nicht. Jesus wartet 2 weitere Tage und dann geht er los. Manchmal wartet Gott. Und wir rätseln, was bedeutet es? Was will Gott damit? Wenn wir bei Lazarus selber nachfragen, als Lazarus auf seinem Krankenlager liegt, was hat er wohl gedacht? Hat er gedacht, wie seine Schwester Martha und wie Maria, also wenn Jesus jetzt kommt, dann werde ich gesund. Hat er das so gedacht? Und als er dann doch durch muss, durch dieses immer schwächer werden, durch dieses Sterben, als er da durch muss, was hat er gedacht? Wir könnten ja auch fragen, was hat er erlebt in diesen 4 Tagen zwischendurch? Könnte der auch ein Buch schreiben? Es gibt heute Leute, die ein Buch schreiben, wenn sie sowas erlebt haben und wieder zurückkommen müssen. Wollte der Lazarus überhaupt wieder zurück, als Jesus ihn rief? Wir wissen das von diesen Nahtoderfahrungen, die Menschen wollen eigentlich nicht zurück. Und fällt es Ihnen auf, der Lazarus, der spricht in der ganzen Geschichte kein Wort. Wir würden ihn so gern mal reden hören. Und es gibt 3 Geschichten über Maria, Martha und Lazarus. Der Lazarus redet nie ein Wort. Der schweigt immer. Der ist immer ganz still im Hintergrund. Der redet kein Wort. Ich musste da an einen alten Bruder denken, den ich kennengelernt habe im Studium. Da hat auch immer die Frau geredet. Auch nicht so arg viel, also nicht, dass Sie jetzt denken, gell? Der Bruder hat eigentlich nie was gesagt. Nur bei der Begrüßung und beim Verabschieden hat er Friede gesagt. So ist bei den Prägitzern üblich. Da sagt man Friede, wenn man sich begrüßt und Friede, wenn man geht. Und da hat er einen angestrahlt und hat Friede gesagt. Und so habe ich den Mann vor Augen. Und sehen Sie, irgendwie so stelle ich mir den Lazarus vor. Das muss wohl ein Mensch gewesen sein, der hat sich einfach von Jesus lieben lassen. Der hat gar nicht viel Worte gemacht. Stell mir vor, der hat Jesus angeschaut und der hat die Ausstrahlung Jesu in sein Leben reingenommen. Und das hat ihm gereicht. Das ist eine besondere Vorstellung, wenn Sie sich vorstellen, ich bin ein Mensch, der sich von Gott anstrahlen lässt und bei dem dann vielleicht auch was ausstrahlt. Das ist eine schöne Vorstellung bei diesem Lazarus. Und vielleicht auch eine schöne Vorstellung für stille Menschen unter uns. Man kann ganz still sein und eine große Ausstrahlung haben. Der Lazarus. Wenn wir jetzt mal zunächst auf die Maria schauen. Die drei, Jesus wendet sich denen total individuell zu. Ganz persönlich individuell. Die Maria, was macht die? So wie unterschiedlich Menschen auf Trauer reagieren, die Maria zieht sich zurück. Die Martha geht los. Die Maria zieht sich zurück. Sie sagt den gleichen Satz, wie ihn die Martha auch sagt, aber sie weint dabei. Und als Jesus da ist, was macht sie? Sie ist ganz Gefühl. Sie ist ganz Hingabe. Sie wirft sich an den Füßen Jesu nieder, fasst seine Füße und sagt, Jesus, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und sie weint einfach dabei. Und spüren Sie, was dann passiert? Dann redet Jesus nicht mit ihr, sondern Jesus, der den Schmerz der Maria spürt, der wird selber ganz Schmerz. Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der hat was ganz Besonderes gemacht. Da heißt doch, Jesus gingen die Augen über. Sagt man manchmal so, auch heute, weil es in der Bibel so steht. Das ist ein Ausdruck, der ist einzigartig auch in der Bibel. Eigentlich sagt man ja, man weint. In der Bibel gibt's dieses Wort für weinen nur hier. Johannes hat dieses Wort nur einmal verwendet. Er hat es eigentlich erfunden. Ich versuche es Ihnen zu beschreiben. Sie kennen das Wort Träne. Man sagt ja nicht, ein Mensch tränt. Das sagt man nicht. Aber im Grund hat Johannes geschrieben, Jesus tränte. Er wurde ganz Träne. Jesus hat den ganzen Schmerz, den die Maria ihm entgegenbringt, den ganzen Schmerz hat er in sich selber aufgenommen. Das ist schon was Starkes. Jesus geht mit der Maria so um, dass er ihr Leid, ihren Schmerz, ihre Traurigkeit, ihre Tränen zu seinen macht. Es ist Gott nicht gleichgültig. Es ist Jesus nicht egal, wenn eins seiner Menschenkinder kaputt geht. Ist ihm nicht egal. Und hören Sie das in diesem Text, und dann wird Jesus sogar zornig. Kennen Sie den zornigen Jesus? Jesus ist öfter zornig, als wir das so gemeinhin denken. Jesus wird zornig über den Tod. Jesus spürt es, dass der Tod kaputt macht und es ist nicht im Sinne des Schöpfers. Da leidet Jesus mit und er sieht schon im Geist das, was in die nächsten Tage blüht. Das ist die Passionswoche, die dann folgt. Vielleicht kannst du so denken über deinem Leben, mein Schmerz ist auch Jesus Schmerz. Und wenn mir's das Herz zerreißt, dann zerreißt Jesus auch das Herz. Und wenn ich an dem sinnlosen Leiden eine Wut kriege, das in dieser Welt gibt, dann Jesus hat die auch gekriegt. Und jetzt kommen wir zur Martha. Vielleicht sind Sie ein ganz anderer Typ als die Maria. Sie haben noch nie geweint. Sie weinen nicht. Hat man ja so beigebracht, kriegt ich auch noch. Ein Junge weint nicht, gell? Sie weinen nicht, die Martha weint auch nicht. Die Martha ist eigentlich so eine Urhäskerin. Die will, dass jetzt endlich was passiert und dass man was macht und was tut und nicht so viele Worte. Und Jesus soll endlich was tun. Und dann gibt's eine Diskussion. Es ist interessant, dass Jesus angesichts des Todes weinen kann und dass Jesus angesichts des Todes auch diskutieren kann. Er diskutiert mit der Martha. Er sagt, ja, Martha. Und dann sagt die Martha, es reicht mir nicht. Auferstehung, am Ende der Tage ist schon recht, aber was ist jetzt und hier? Ich weiß, dass du auch jetzt noch was tun kannst. Und wissen Sie, was dann passiert? Dann sagt Jesus, glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass ich hier und jetzt die Auferstehung und das Leben bin? Nicht erst am Ende der Tage. Verstehen Sie, es geht um viel mehr als um, ich glaube an die Auferstehung. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt heute sagen würden, ich glaube, dass es am Ende der Zeit eine Auferstehung gibt. Können Sie geschwind mal innen prüfen, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Aber das ist ja weit weg, nicht? Kann man leicht glauben. Manchmal ist es aber auch schwer. Aber das ist weit weg. Und Jesus sagt, halt mal Martha, wenn du mit mir jetzt diskutierst, dann geht's ums Hier und Jetzt. Dann geht's um mich. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's kein Glaube mehr, der irgendwo in ferner Zeit ist. Und sehen Sie, ich erzähle Ihnen da noch was dazu. Ein Pfarrer hat es so erzählt. Er ist im Kindergarten und erzählt die Geschichte von Johannes 11. Und dann erzählt er, wie Jesus sagt, komm heraus, Lazarus. Und dann hört man das Tappen. Und dann kommt da die Gestalt. Und dann wird es im Kindergarten total still. Schau, hier ist gerade still geworden, haben Sie es gemerkt. Und dann sagt in die Stille eines der Kinder, kannst du das auch? Und der Pfarrer hat erzählt, da sei ihm schon die Spucke weggeblieben. Sagt ein Kind, kannst du das auch? Da war es plötzlich jetzt und hier. Und sehen Sie, Martha sagt, ja, ja. Die Martha legt das größte Bekenntnis ab im Neuen Testament. Es geht tiefer als das, das von Petrus stammt. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du in die Welt gekommen bist, der Christus bist. Ich glaube, dass du jetzt und hier die Macht hast, zu handeln. Und es ist die realistische Martha, nicht? Die sagt, der stinkt schon. Aber ich glaube, dass du das tun kannst. Kannst du das auch? Es geht um mehr als um die Frage, glaube ich, an die Auferstehung. Im 18. Jahrhundert schon hat man gesagt, so was, das gibt's nicht, ja. Und ein Pfarrer wird angeklagt beim Friedrich dem Großen. Er glaubt nicht an die Auferstehung. Und dann sagt der Friedrich der Große, wissen Sie's? Soll er doch liegen bleiben, wenn er nicht dran glaubt. Wir werden nicht liegen bleiben, wenn Gott ruft. Wir werden nicht liegen bleiben. Aber es ist klar, es geht um mehr, es geht um mein Persönliches. Spinoza hat gesagt, wenn ich glauben könnte, was in diesem Kapitel steht, berühmter Philosoph, ich würde mein ganzes philosophisches System dran geben. Vielleicht haben Sie auch Sehnsucht zu glauben, ja, so ist's. Ich kann mich diesem Jesus ganz anvertrauen. Das ist doch das Geheimnis. Sehen Sie, kannst du das auch? Zunächst kannst du dich auch so diesem Jesus hier und heute anvertrauen. Und dann die Frage, traust du es ihm auch heute noch zu, dass sowas geschieht? Vielleicht kennen Sie die kleine Büchlein vom Heiko Grimmer, der beschreibt Erfahrungen, Erlebnisse aus Indien. Dieses Kinderheim Netanya. Und da kommt immer wieder der Punkt, wo die fernab von jeder medizinischen Hilfe, mitten irgendwo im Dschungel, wo die nicht aufhören zu beten, wenn jemand gestorben ist. Und wo die feindliche Umgebung sagt, jetzt muss doch euer Jesus zeigen, was er kann. Und die erleben das, dass es geschieht. Nicht immer, aber immer wieder. Kannst du das auch? Ich sage Ihnen deutlich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich habe mir schon öfters überlegt, was in einer bestimmten Situation, was ich tun würde. Ich kann das nicht, aber es könnte sein, dass Jesus aus Liebe den Auftrag gibt, weiter zu beten. Auch wenn jemand gestorben ist. Es könnte sein. Und liebe Leute, bitte, das ist nicht die Machtfrage. Wehe, das ist eine Machtfrage. Wer meint, er hat die Macht, das zu tun? Das ist immer falsch. Aber wenn die Liebe sagt, es ist dran. Und wenn Jesus den Auftrag gibt, in seiner Liebe es zu tun, dann kann sein, dass Jesus die Macht ist, dass das geschieht. Und sehen Sie, das Tiefste in unserem Leben ist die Frage, ist es in der Liebe? Ihr habt diesen Vers rausgesucht. Ist es in der Liebe? Das ist das große Geheimnis. Wer Jesus nachfolgt, der kann in der Liebe leiden. Jesus ist der Gekreuzigte. Man kann in der Liebe Jesu leiden. Man kann aber auch in der Liebe der Sieger sein, weil Jesus ist der Auferstandene. Und die Frage ist, was ist die Liebe, wozu treibt die Liebe Jesu in meinem Leben? Wozu treibt sie dich in der neuen Woche? Es ist was Großartiges um dieses Kapitel, es ist einzigartig. Jesus aber hatte, setzen Sie Ihren Namen ein, und er hat lieb, und in seiner Liebe ist alles möglich.